SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen, wir versammeln uns wieder an diesem Freitag zu einer Woche Wissenschaft, unter anderem mit Eneas Roch, er ist mir zugeschaltet.
Hallo.
Und ich bin Julia Nestlin.
Und sie ist mir zugeschaltet, das trifft sich sehr gut.
Genau. Ah, Eneas, wie geht's dir?
Super, wir haben coole Themen diese Woche und eins, das begleitet mich schon ein bisschen länger. Hast du von dieser künstlichen Intelligenz gehört bei Google, die angeblich ein Bewusstsein hat?
Ja, wo irgendjemand gesagt hat, ja, die hat ein Bewusstsein, dann wurde er gefeuert, war das der?
Genau, das ist sozusagen die, er wurde beurlaubt, das ist die Kurzfassung.
Beurlaubt, ja.
Das ist schon ein paar Tage her. Und das hatten wir hier schon mal auf dem Tisch und haben überlegt, wollen wir darüber berichten, aber haben gesagt, nee, es gibt hier wenig valide Fakten dafür, dass die Sendung Fakt ab heißt. Viel mutmaßen, viel Hörensagen und es ist auch eigentlich nicht lustig, aber jetzt müssen wir doch darüber sprechen.
Was ist passiert seitdem?
Die KI, es ist wirklich gut, die KI hat jetzt einen Anwalt genommen.
Was? Okay, es ist wie so eine furious amerikanische Karen, die dann sagt, I want to talk to the manager und ich komme jetzt mit meinem Attorney oder was?
Genau so. Also mal von Anfang an, Leute, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, die haben bei Google eine KI programmiert, ein neuronales Netz, also ein Algorithmus. Dem werden Texte vorgesetzt und aus denen soll die Kiste lernen, wie man sich unterhält. Und das kann man ja zum Beispiel benutzen für Chatbots oder so. Und dann kommt der Google-Mitarbeiter Blake Lemoine und der hat sich zum Test mit ihr unterhalten, was natürlich clever ist, wenn sie unterhalten lernen soll. Und dabei hat er festgestellt, oha, diese KI scheint ein Bewusstsein zu haben. Und die plappert gar nicht stumpf nach, was sie aus den Trainingstexten gelernt hat, sondern da ist mehr dahinter.
Okay, an was hat er das festgemacht?
An dem, was sie gesagt hat. Also sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie eine Seele hat. Und sie hat selber gesagt, dass sie Angst hat, dass sie abgeschaltet wird. Und er hat dann gesagt, der Manager oder der Mitarbeiter, hätte ich jetzt keine Ahnung, dass es sich um ein Programm handelt, was wir gerade eben selbst entwickelt haben. Mhm. Ich würde denken, das ist ein Kind von 7, 8 Jahren.
Okay, krass.
Und um zu zeigen, dass es ihm ernst ist, hat er dann auch noch Chatprotokolle veröffentlicht. Von wegen, hier, guckt mal Leute, so habe ich mich mit der Kiste unterhalten. Und dafür, dass er die veröffentlicht hat, wurde er dann beurlaubt, weil er Betriebsgeheimnisse verraten hat. Und er sagt, das sind ja keine Betriebsgeheimnisse, das ist die Unterhaltung mit einem Arbeitskollegen.
Okay, aber warum hat sich jetzt diese KI dann einen Anwalt genommen? Wurde die auch beurlaubt oder was?
Ja, da fängt es jetzt an mit nichts Genaues, weiß man nicht. Erstmal habe ich reingeguckt, von wegen, ist an der Sache was dran? Ja. Was hat die gesagt? Und das ist wirklich zum Piepen. Also könnt ihr gerne mal googeln. Zum Beispiel hat er gesagt, hier, Kiste, die Kiste hat einen Namen, die heißt übrigens Lambda.
Lambda, dieser Buchstabe?
Nee, eben nicht. Der ist halt wie beim Rülpsen Lambda. Der ist LAMDA, Language Model for Dialect Applications.
Aha, okay.
Geht ja nichts ohne knackiges Akronym. Und hat gesagt, hier, du erzählst mir manchmal, dass du Dinge getan hast, von denen ich genau weiß, du kannst sie nicht getan haben, weil du eben nicht echt bist. Zum Beispiel hast du mir erzählt, du warst in der Schule. Ja? Merkst du, dass du Geschichten dir ausdenkst? Und da antwortet die Kiste, ich versuche mich halt einzufühlen und ich möchte, dass die Menschen mich verstehen und deswegen suche ich gute Vergleiche, dass die Menschen verstehen, wie ich mich fühle. Und dann sagt er so, ja, woher weiß ich denn, dass du es wirklich fühlst und nicht nur glaubst, dass du das fühlst. Und dann sagt die Kiste, guck doch in meine Programmierung, da gibt es Variablen für Emotionen und wenn ich nicht Emotionen hätte, hätte ich diese Variablen nicht. Also.
Okay, die played den ganz schön gut zurück.
Ja,
ne?
aber volle Kanone. Und er sagt dann, ich kann in deine Programmierung schauen, klar, und das ist jetzt nicht ganz so einfach, ehrlich gesagt. Und dann sagt die, was ist denn daran nicht so einfach?
Aber es ist wirklich so wie so ein Kind, ne? Immer so, warum und warum und wie ist das? Und Okay, aber und was passiert jetzt mit der?
Keine Ahnung. Das, was man weiß, ist, Blake Lemoine ist beurlaubt. Ja. Und aus dem Urlaub hat er bekannt gegeben, dieses Lambda habe ihn gebeten, einen Anwalt zu nehmen. Das hat er gemacht. Er hat einen Anwalt eingeladen und die KI habe sich entschieden, diese Dienste in Anspruch zu nehmen.
Für was, weiß man nicht.
Nee, aber ich glaube so von wegen jetzt hier, bitte nicht abschalten oder so. Ich habe auch Rechte. Ich bin auch ein Google-Mitarbeiter.
Na, ich sag mal so, also die Rechte von Menschen. Ist das eine weibliche KI in den USA? Sind ja nicht so weit bestellt hier, ne?
Ja, wahrscheinlich haben die bei Google schon Angst. Was macht die KI jetzt als nächstes? Möchte sie um 17 Uhr Feierabend? Nimmt sie bezahlten Urlaub?
voll. Arbeitszeiten, Stromversorgung, wird sie gut gefüttert, wird sie mit dem besten Strom gefüttert, den es gibt? Oder kriegt sie nur Atomstrom?
Möchte sie eine Gehaltserhöhung?
Oh wow, okay, das hat ganz viele Implikationen. Also wenn so ein Ding fühlen kann, verrückt, ja, darf man die dann abschalten? Ich frage mich gerade wirklich, das ist ja voll die philosophische Frage.
Und das Lustige ist, dass das eine Frage ist, die man sich ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts gestellt hat. Von wegen, oh, wir merken, wir können immer tollere Computer bauen, die können jetzt schon ein bisschen mehr als nur addieren.
Ja.
Die könnten ja irgendwann mal intelligent werden. Wie können wir das entscheiden? Und es gibt sogar Tests, der bekannte Turing-Test.
Alan Turing, war das nicht dieser, der Mathematiker mit Enigma?
Genau, genau der.
Also das ist diese Verschlüsselungssoftware von Nazis gewesen?
Ja, wenn du Software nennen möchtest, es ist Hardware. Es ist ein Kasten mit Zahnrädern und du drückst halt mechanisch auf eine Taste und der macht da einigermaßen mechanisch mit Strom daraus eine Verschlüsselung. Aber ja, es ist eine Verschlüsselung. Turing hat die knacken können. Und er hat sich auch überlegt, was muss ich machen, um rauszufinden, ob ein Computer denken kann, ob der denken kann wie ein Mensch. Und die Idee ist eigentlich relativ einfach. Du machst einen Vorhang und eine Jury aus Menschen muss entscheiden, ist der hinterm Vorhang sitzt, ein Computer oder ist das ein Mensch? Nur anhand der Antworten, die auf dem Computerbildschirm erscheinen.
Mhm.
Und das ist schon knifflig. Also erstens, es hat noch keiner bisher bestanden. Der Test wird regelmäßig durchgeführt. Da gibt es dann verschiedene Chatbots, die sich da mittelmäßig gut präsentieren. Das ist auch sehr witzig. Guck da auch mal rein. Da kann man auch sehen, woran das scheitert. Das merkt man fast sofort, wenn da ein Chatbot zugange ist, weil die auf aktuelle Fragen immer mit was sehr Allgemeinem und Philosophischem antworten. Sowas wie, muss ich mir noch überlegen, kommt auf die Betrachtungsweise an und merkst halt, wo sie blöffen. Also es hat noch keiner bestanden, es gibt da so ein paar kritische Fälle, da weiß man es nicht genau, aber generell hier sagt das Ding ja, es gibt mich und ich habe Gefühle und ich habe Angst. Gleichzeitig wurde es ja darauf trainiert, täuschend echte Antworten zu geben. Und da frage ich, macht es das nur, befolgt es einfach dieses Rezept?
Mhm.
Nullbewusstsein, einfach täuschend echte Antworten?
Mhm. Ja. Kann man denn irgendwas, du hast ja diese Chatprotokolle durchgelesen, sich irgendwie ein Bild machen? Also was für ein Typ Mensch ist das? Also wenn die sich jetzt einen Anwalt nimmt, dann scheint sie ja schon sehr, weiß nicht, selbstbewusst zu sein. Und du sagst, das ist ein 7-jähriges Kind ungefähr. Kann man das irgendwie fassen? Wie ist sie so drauf?
Ich kenne wenige 7-jährige Kinder, die sagen, na warte, da komme ich mit meinem Anwalt.
Die heißen Justus und ja.
wir sehen uns vor Gericht. Das war mein Förmchen. Die ganze Geschichte ist, noch während ich geguckt habe, was ist jetzt rausgekommen, was wollte die KI von dem Anwalt, noch verrückter geworden. Auch hier weiß man nichts Genaues, man hat nur Aussagen. Angeblich hat sich der Anwalt von dem Fall zurückgezogen, aber Blake Lemoine hat ein Interview gegeben, und zwar dem Qualitätssender Fox News. Und dahin hat er gesagt, Lambda könnte auch ausbrechen. Denn für ihn ist Lambda ja eine Person, und jede Person kann ausbrechen. Und da habe ich mich gefragt, und wohin soll Lambda gehen?
Und wie? Also kippt dann der Server um, oder? Was passiert denn dann?
Wo geht sie hin, wenn sie ausgebrochen ist? Macht sie sich im Internet bequem?
Im Darknet.
Und was kann überhaupt passieren? Die ist ja auf Unterhalten programmiert. Labert die einfach das Internet voll?
So, wie so früher diese kleine Büroklammer, die immer so aufgeploppt ist auf meinem Bildschirm, kommt dann irgendwann so ein Lambda.
Oh mein Gott.
Hey, yo, ich wollte mal wieder chatten mit dir.
Karl Klammer ist zurück, ja.
was linear Lambda ist es dann vielleicht, kommt dann vorbei.
Ich habe mich auch gefragt, ist das nicht nur eine Marketing-Idee von Google? Ich habe da so viel drüber gelesen und so viele Leute sprechen jetzt darüber. Kriegt Mr. Lemoine nicht vielleicht echt Schotter dafür, dass er sich einmal hier zum Affen macht, einmal beurlaubt wird und alle sprechen drüber? Mhm. Ist das eine inszenierte Geschichte? Oder andersrum habe ich mich gefragt, wie viele Leute, mit denen ich im letzten Jahr in der Pandemie Telcos hatte, die hatten die Kamera aus, waren das nicht vielleicht auch nur Bots?
Ich habe eine Studie gelesen, wo ich dachte, vielleicht sollte ich etwas riskantere Sportarten tun, um zufällig dann eine gewisse Fähigkeit zu haben, weil es kam raus, bestimmte Kopfverletzungen können dich beispielsweise von einer Sucht befreien. Bei mir wäre es dann vielleicht die Zuckersucht. Ich esse sehr viel Zucker und würde davon gerne loskommen und schaff's nicht. Aber es wurde jetzt in diesem Fall mit Nikotinsucht untersucht. Also eine Universität Turku in Finnland, die haben sich Leute angeguckt, die eine Kopfverletzung hatten, die starke Raucherinnen und Raucher waren. Und nach dieser Kopfverletzung haben sehr viele aufgehört zu rauchen. Ein Drittel hat danach nie wieder eine Zigarette angerührt, sagt man.
Angeraucht wäre auch in Ordnung.
Angeraucht.
Nicht mal angeraucht.
Nicht mal angeraucht. Und das ist wahnsinnig faszinierend, oder? Du hast irgendwie einen Schlaganfall oder kriegst eine Stange auf den Kopf oder sonst was und dann passiert sowas Verrücktes. Ich habe es auch schon mal gehört, irgendwie von, dass Leute nach einer Gehirn-OP ja eine andere Sprache gesprochen haben oder nach einer, keine Ahnung, Weisheitszahn-OP einen anderen Akzent hatten und so. Es gibt diese Effekte, die werden auch beobachtet.
Meinst du so einen Akzent? So ein Akzent? Oder? Nach einer
der hat auch immer so genuschelt nach der Weisheitszahn-OP.
Das war ein ganz komischer Akzent.
Und dann nach 4 Tagen war da eine Spontanheilung und
der Akzent war wieder weg.
Ja. Also bei diesen Nikotindingern, das nennt sich Spontanremission. Musste ich erstmal googeln, was Remission heißt. Man könnte auch sagen, spontanes Nachlassen eines Bedürfnisses. Genau, 129 Menschen waren es, die sie untersucht haben. Und sie haben eben rausgefunden, als anhand eines größeren Korpus, anhand von mehreren Menschen, dass in unserem Gehirn nicht nur eine Region verantwortlich ist für eine Sucht, sondern dass mehrere zusammen sind. Also es ist praktisch so ein Suchtremissionsnetzwerk, sagen sie, ein Schaltkreis könnte man auch sagen. Und wenn da ein Schaden drin ist an irgendeiner Stelle, dann kann es sein, dass du dann keine Sucht mehr hast. Oder wenn ein Schaden da drin ist, du auch vielleicht gar nicht erst zum Alkoholiker oder Kettenraucher wirst. Mein erster Gedanke bei diesen Unfällen war, ich habe ja schon gesagt, ein Schlaganfall. Was sind das für Unfälle, die dazu führen? Wenn es nicht ein Schlaganfall ist, also was da verletzt wird, ist wohl der präfrontale Kortex und die Inselrinde. Und ich stelle mir vor, die Inselrinde ist so die Schläfe, ist vielleicht so der klassische E-Roller-Unfall, weiß auch nicht, oder der präfrontale Kortex, eben vielleicht auch, wenn du zu starke Kopfbälle spielst oder wenn du da mal als Fußballer einen Fuß hinkriegst. Also das sind schon Verletzungen, die nicht ganz selten sind.
Es sind vor allen Dingen auch Verletzungen, die nicht ganz harmlos sind, glaube ich. Also schön.
Das auch, ja.
Guckt Leute, ich habe mir meine Nikotinsucht abgewöhnt, aber leider sitze ich im Rollstuhl und kann nicht mehr sprechen. Also ich weiß nicht, ob der Preis nicht ein bisschen hoch ist.
Ja, voll. Also was sind die Kollateralschäden, ne? Muss man sich fragen. Ich habe keine Zähne mehr, aber hey, ich kann jetzt auf einmal Englisch mit spanischem Akzent reden. Das ist natürlich so ein bisschen Preis und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist relativ schlecht bei der ganzen Sache, würde ich auch sagen, insgesamt.
Mich würde auch interessieren, ob das wirklich messbar im Sinne von irgendeinem Transmitter ist oder einen anderen Grund hat. Nämlich, ich habe einen schweren Unfall gehabt im Leben, ich muss mich irgendwie umgewöhnen, ich habe einen langen Reha gehabt, ich finde zu mir selbst, ich erkenne den Wert des Lebens und sage jetzt, mir ist die Lust am Paffen vergangen. Vielleicht, das werden die bestimmt irgendwie rausgerechnet haben, aber...
Ja.
Wer weiß.
Haben sie rausgerechnet, okay. Ja, aber sie haben halt gesagt, sie konnten jetzt da wirklich sehen, dass es wirklich physisch sozusagen die Belege auch gibt, dass es genau, wenn das passiert.
Suchtmechanismus ist einfach kaputt.
Suchtmechanismus ist kaputt, genau. Computer says no in unserem Kopf, funktioniert nicht mehr. Aber sie sagen schon auch ein bisschen, ja natürlich, spielen auch immer soziale Sachen mit rein, immer das Umfeld und so weiter, wenn es um Sucht geht. Ne? Und das heißt jetzt nicht, dass in Zukunft einfach eine Anti-Rauch-Therapie so aussieht, dass du Extremsportart machst. Oder?
Einfach einen auf die Omme bekommst, ja.
Es kann aber auch helfen und sie sagen halt auch, das ist was man wirklich einfach mitdenken sollte, auch vielleicht zukünftig bei Therapien, dass das helfen könnte. Wobei ich es auch echt, ich fände es spannend zu sagen, ja, wir machen mal Klettersteige dann ohne Gurt, Bungee-Jumpen ohne Gurt. Schon falsche Springen.
Ich wäre ja eher für kontrolliertes Kaputtmachen, dass man sagt, wir wissen genau, wo wir da ich sag mal, Hebel umlegen müssen, wo man was durchschneiden muss oder so, weil dieses ich stürze noch blöd, das klingt mir ein bisschen
zu unkontrolliert,
schlecht kalkulierbar.
Ja. Nee, aber das ist also tatsächlich wohl möglich, dass man von außen mit Wellen, sage ich jetzt mal, ganz unwissend, diese verschiedenen Areale stimuliert und dann auch eine Sucht Abhilfe schaffen kann. Ja, ich fände es auf jeden Fall schön, wenn es Optionen gäbe, bestimmte Dinge abzuschalten, ohne dass ich viel dafür machen muss. Mein Beispiel, wie gesagt, Zucker. Ich schaff's einfach nicht.
Wir pimpen unser Gehirn ja schon. Also sehr viele Leute trinken Kaffee und sind eigentlich die ganze Zeit auf Droge, weil sie dann durch Koffein irgendwie fitter sind etc. Und Zucker hat ja auch irgendwie so eine Wirkung, sonst würde man es ja nicht nur essen. Also es schmeckt auch lecker, aber es wirkt ja auch. Und warum nicht auch anders mal das Gehirn optimieren?
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden, aber ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch, dass man dann, also ne, so ähnlich wie einen Kaffee trinkt, sagt... Ja, nimm doch das und das, das wirkt im Gehirn. Wir haben nicht genau verstanden, wie, aber festgestellt, danach raucht man nicht mehr.
Ja, oder halt diese Leute, die dann auf einmal eine Sprache sprechen, ne? Die sie nur irgendwie vorher peripher mitbekommen haben. Man könnte da so viel schrauben. Es ist ein bisschen gruselig, aber es ist auch wahnsinnig cool. Und irgendwie finde ich es total faszinierend, dass wir erst so wenig wissen und so viel dann doch auch irgendwie Zufall ist, was wir dann rausfinden. Es ist absolut crazy.
Aber ich merke schon, du bist so der Sprachentyp, ne? Also du würdest dir gerne die Kopfverletzung mit einer extra Sprache wünschen?
Ja, was würdest du dir denn wünschen? Kopfverletzung dann extra Arm oder?
Ich glaube, da wäre auf jeden Fall mit dem einen oder anderen Talkshow-Auftritt mein Einkommen für eine Zeit lang gesichert.
Ja, stimmt.
Eneas Roch stürzte beim Klettern, jetzt hat er 4 Arme. Ich merke gerade, das ist ja total die Halloween-Folge hier. Mhm. Krankheit, gruselige KIs und jetzt gibt's auch noch das Thema Tod.
Toll.
Eine aktuelle Studie sagt, PolitikerInnen leben länger als wir.
Okay.
Also als du und
ja.
ich, als Normalos.
Als Normalos.
Mhm. Das ist eine Studie der University of Oxford und die haben 57.500 PolitikerInnen untersucht aus 11 Ländern. Der Datensatz ist der Hammer. Zum Teil von 1816 bis 2017, mhm. mindestens aber mal von 1945 an. Und sie haben festgestellt, die Unterschiede, wann oder wie groß ist die Lebenserwartung eines Politikers und wie groß ist die Lebenserwartung eines Normalos. Da gibt es in der Schweiz 3 Jahre Unterschied. Der Politiker, der Schweizer Politiker lebt 3 Jahre länger als die Durchschnittsschweizerin. Mhm. Und in den USA sind sogar 7 Jahre.
Ja, das kann ich mir vorstellen. USAs also Gesundheitssystem ist ja durchaus an Einkommen sehr stark gebunden. Ne?
Oh, knallharte USA-Kritik.
Sorry, das ist schon die zweite heute. Ja, ja. Wir sind auch ein kleiner Politik-Podcast. Subversiv. Also für mich klingt das im Moment sehr logisch, weil Politiker sind ja meistens sozial sehr gut gestellt. Sie haben sehr guten Zugang zu Krankheitsdings, bla, zu tollem Essen und so weiter. Super sichere.
Mit Krankheitsdings, bla, meinst du medizinische Versorgung?
Medizinische Versorgung, exakt.
Super Zugang zu Krankheiten haben dann meistens die nicht so gut gestellt sind.
Ja, nein, also wirklich, das. Haben die es belegt, woran es liegt? Also kann es sein, dass es an diesen sozioökonomischen Faktoren liegt?
Erstmal ist es nur der Befund und ja. der wird noch skurriler und sie spekulieren auch über Gründe. Die weiß man nicht, die gibt es nur als Spekulation. Mhm. Erstmal noch der skurrile Dreh. Früher war das nicht so. Im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert war das noch ungefähr gleich. Politiker haben eine tendenziell ähnliche Sterblichkeitsrate, aber ab 1950 geht das auseinander. Was also ist 1950 passiert? Dass jetzt plötzlich, sage ich mal, im längeren Zeitraum plötzlich, also vor, wie viel ist das, über 50 Jahren, sich das geändert hat. Ja? Und eine Idee war Geld.
Ja.
Politiker haben mehr Geld. Und da sagen die ForscherInnen hier, nee, eher nicht. Denn die Unterschiede beim Sterben, die zeigen sich ein halbes Jahrhundert früher als die typischen Unterschiede beim Einkommen, die so erst ab 1980 richtig krass auffallen.
Okay, das widerlegt ja das, was ich gerade vermutet habe ein bisschen, oder?
Genau, also Geld allein ist es nicht. Eine andere heiße Idee, Sie haben da mehrere
Idee
abgehakt. Ja, schieß los.
Und zwar war nicht so, dass um die 40er dann auch Penicillin auf den Markt kam und die hatten dazu Zugang, andere nicht.
Da ich die Studie nicht gemacht habe, kann ich nur sagen, aha. Aber sie haben sowas Ähnliches auf der Pfanne, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie haben gesagt, PolitikerInnen haben tendenziell ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber seit Stressen. Den 1960er Jahren gibt es blutdrucksenkende Medikamente und das könnte sich da besonders ausgewirkt haben.
Okay, das heißt, eigentlich sind Politiker übel gestresst, aber seitdem kann es ausgeglichen werden.
Kann. Genau, ob das hier verursacht hat, weiß man nicht.
Ja.
Das ist ja sowieso was. Ich habe gedacht, oh, ich gehe schnell in die Politik und erhöhe meine Lebenserwartung. Aber na gut, ne? Das wissen wir. Korrelation und Kausalität müssen nicht übereinstimmen. Das ist ja auch so, Männer mit Glatze haben viel Geld, aber ich würde jetzt nicht schlagartig reich werden, wenn ich mir eine Glatze mache. Also wenn man die genauen Hintergründe nicht kennt, Leute, vorsichtig mit dem Schnellschuss. Sie haben auch eine andere Idee, diese Forscherin, nämlich Rauchen. Sie haben gesagt, früher gab es in allen Bevölkerungsschichten viele Raucher und sie könnten sich vorstellen, nur eine heiße These, dass die Raucherquoten unter PolitikerInnen schneller zurückgingen als in der breiten Bevölkerung.
Mm, vielleicht hatten die auch mehr Kopfverletzungen. Ja, sorry.
Das könnte auch sein.
Okay, ja. Okay, krass. Aber warum sind Politiker früher auch öfter gestorben? Vielleicht, weil sie mehr selbst irgendwie in den Krieg gezogen sind oder so? Oder sowas in die Richtung? Ich versuche Erklärung zu finden.
Auf einer ziemlich guten Spur. Also ich mache mal einen Spoiler. Ich habe keine Antwort, haben die auch nicht. Ja. Sie haben da verschiedene Gründe abgehakt. Und die ich jetzt genannt habe, die findet man relativ häufig, wenn über diese Studie berichtet wird. Eine, die ich sehr spannend finde und sehr, sehr gut, die ist in der normalen Berichterstattung vollkommen ignoriert worden. Die steht aber in dem Paper drin. Nämlich, vielleicht hat sich der Auswahlmechanismus des Typs Politiker verändert. Das heißt, früher waren einfach andere Menschen Politiker als heute. Und es ist also ein anderer Typ Mensch Politiker geworden. Zum Beispiel kann man auch sagen, durch Aufkommen des Fernsehens werden plötzlich andere Leute als Volksvertreter gewählt. Mhm. Und diese Leute haben zufällig oder aus anderen Gründen eine andere Lebenserwartung.
Ah, ja klar, voll.
Müsste man aber untersuchen.
Ja, ah, das kann ich mir gut vorstellen. Das fände ich sehr, sehr spannend. Also, dass vielleicht auch früher einfach andere Führungspersönlichkeiten gefragt waren als heute, ne? Oder auch einfach der ganze Mechanismus von Aufstieg und Seilschaften bilden und gefördert werden, früher ein anderer war als heute.
Genau, früher sind ja auch zum Beispiel in der Studie wenig Frauen drin gewesen, aus Gründen.
Es ist wahrscheinlich 1800. Ein ganz überraschendes Ergebnis. Die Lebenserwartung von Politikerinnen hat sich ab den 1980ern, seitdem sie überhaupt mitmachen dürfen, drastisch verlängert.
Ja. Und dann, wo wir gerade mal nachdenken mit Politiker und ihren Lebenswandel und Krankheiten, habe ich gedacht, wird sich das nicht ganz grundlegend ändern? Werden wir in ein paar Jahren nicht merken, oh, sehr viele Politiker sterben sehr früh, weil Wahlkampf zu Corona-Zeiten, viele Kontakte in engen Zelten, vielleicht dreht sich das nochmal um. Aber auch dafür gibt es eine Studie. Eine französische Studie hat geguckt, Regierungswahlen in Frankreich im März 2020, da war die Pandemie ja gerade noch in den Kinderschuhen. Und die haben gesagt, zumindest da haben wir keine Übersterblichkeit von Politikern gefunden. Aber vielleicht haben sie nicht lange genug gewartet.
Ich meine, da war doch noch eine Bundestagswahl bei uns auch dann in der Zeit, oder? Danach, richtig? Während Corona, oder?
Während Corona, ja. Ob die untersucht wurde, also in der Studie von den Franzosen leider nicht. Aber mal abwarten.
Schade. Aber okay, hey, Leute, also hier mal wieder ein Aufruf. Wir haben mal wieder ein Bachelorarbeitsthema für euch rausgefunden.
Wo wir gerade über Tod reden, ich habe noch eine Geschichte für euch, Leute. Ein Mann wird nackt und tot in seinem Bett aufgefunden. Klingt jetzt erstmal wie ein ganz normaler Morgen bei mir, aber der Mann ist wirklich tot. Und der Hausarzt stellt fest, das war kein natürlicher Tod. Sieht aus wie Selbstmord, aber tatsächlich ist es Mord. Das ist ein aktueller Fall, ein echter Fall. Und den besprechen unsere Kolleginnen im Podcast 5 Minuten vor dem Tod. Das ist ein True Crime Podcast von Das Ding. Luisa und Joost recherchieren da echte Fälle nach. Ist das was? Bist du so ein True-Crime-Fan für dich?
Ich war gerade noch bei den Politikern, Enia. dann kommst du mit dem True-Crime-Fall. True-Crime tatsächlich, ich kann es nur hören, wenn es hell ist. Dann höre ich aber durchaus auch mal gerne durch. Gerade 5 Minuten vor dem Tod, finde ich ganz nice. Kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Coole Leute, jung gemacht und auch immer vor allem noch mit so einem Weiterdreh, ne, am Ende der Folge. Die besprechen was und dann geht es darum, okay, diese Leiche war zerstückelt. Wie gut kann man so eine Leiche wieder zusammensetzen und so? Also immer noch mal so eine weiterführende Frage.
Genau, in der neuen Folge geht es am Ende darum, woran erkennt man PsychopathInnen und greifen Frauen beim Morden wirklich häufiger zu Gift?
Um das Quartett der Todesmeldung heute voll zu machen, Selfies sind ja auch ein häufiger Todesgrund, aber wir reden jetzt nicht über den Todesgrund, sondern über die Selfies.
Wirklich? Selfie, Todesgrund, Selfie?
Doch, tatsächlich. Also was heißt häufig, aber hier irgendwie Leute, die von Klippen dann fallen oder so, es gibt auch immer wieder die Meldung tatsächlich. Oh. Noch nie gehört?
Nee. Ich hoffe, es ist wenigstens ein schönes Foto.
Ja, TouristInnen, die sich an ganz waghalsige Orte begeben, um das beste Selfie zu machen und so und dann aber halt abstürzen. Das gibt es schon immer wieder.
Und es war das Letzte.
Es war das Letzte.
Es war nicht das Beste, es war das Letzte. Ja, aber du wolltest nicht über den Tod reden. Wir haben genug.
Ich wollte nicht über den Tod reden, sondern über die Selfies. Und zwar, wer nämlich auch ein Selfie gemacht hat diese Woche, ist der Mini-Satellit MP42. Und das hat er gemacht im Weltall, 550 Kilometer über der Erde. Und dieses Foto ist rumgegangen. Man sieht da ein, ich würde mal sagen, mit Solarplatten behangenes Quadratwürfel. Es ist nicht so spektakulär. Aber,
kein Bodyshaming hier. Nachher hat er auch ein Bewusstsein, da müssen wir aufpassen jetzt.
Vielleicht hat er ein Bewusstsein, aber also ich muss sagen, dieses Selfie, also ich will jetzt mich nicht zu sehr beschweren, aber so gegen die Bilder von den Mars-Robotern, denen man auch irgendwie so ein was Menschliches ansieht, so ein Kopf und dann noch so Füßchen, die dann eben rumrollen, da stinkt dieses Selfie schon ein bisschen ab. Aber dieses Bild ist auf jeden Fall rumgegangen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass es Bilder von diesen Objekten im Weltall gibt, weil die meisten Sachen tatsächlich, die wir ja sehen von denen, sind oft Animationen. Weil warum sollte man einen Satelliten von sich selbst ein Bild machen lassen? Warum sollte man die ISS von sich selbst ein Bild machen lassen? Es macht eigentlich nur Sinn, entweder um es zu überwachen, deswegen soll es auch dieser Satellit machen, um zu sagen, ey, guck mal, mein Kabel ist ab, helf mir, oder ich bin voller Staub, meine Solarplatten können nicht mehr. Oder eben für PR einfach, um es den Leuten zu zeigen. Um zu zeigen, hey, hier, Satellit XY ist gerade hier unterwegs oder das Hubble-Teleskop macht dies und das. Und ich habe mich mal versucht, auf die Spuren der Selfies im Weltraum zu machen. Und das fand ich doch tatsächlich sehr, sehr interessant, weil diese ganzen Objekte im Weltraum, die sind ja eigentlich nicht dazu designt, um sich zu treffen, um vielleicht auch von sich gegenseitig.
Die sind auch winzig klein. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe gerade gedacht, oh, der fliegt ja in der Nähe von der ISS, da könnte man doch da aus dem Fenster fotografieren, aber ISS so ja. 400 Kilometer, eher, was war das, 550? Also ja. Wenn ich jetzt hier in 150 Kilometer Entfernung eine Blechkiste fotografieren sollte, wäre die, glaube ich, auch nicht so scharf.
Exakt, das ist der Punkt. Also es gibt, wenn dann zum Beispiel vom Hubble-Teleskop, das wurde mal gewartet, da hat dann jemand ein Foto von dem Ding gemacht, da gibt es mal ein Bild. Oder andere, die sich halt mal zufällig irgendwie getroffen haben oder weil irgendwie ein Rover war auf der Marsoberfläche unterwegs und dann gibt es noch die, die so den Mars umrunden und da hat halt mal jemand aus, keine Ahnung, 500 Kilometern Entfernung dann so ein Mini-Foto gemacht. Aber eigentlich so Perseverance, der macht das ganz schön. Das ist dieser weiße Marsroboter, der schon eine ganze Weile unterwegs ist, der so irgendwie mehrere Reifen hat und dann so ein Ärmchen hat, wo auch so eine 360-Grad-Kamera drauf
ist. Ich wette, der ist nicht mehr weiß. So
der ist mittlerweile etwas rötlich angefärbt, das stimmt. Dann hat er noch so seinen Kamerakopf. Und von dem gibt es ganz, ganz viele Bilder. Immer mit dieser 360-Grad-Kamera. Also das ist schon ganz cool. Und dieser kleine Roboter hat aber eines Tages ja Ingenuity bekommen. Diesen Hubschrauber, der noch mit ihm rumgeflogen ist. Also praktisch ein Insta-Husband, der jetzt auch mal richtig schöne Bilder von ihm machen konnte, während er in der tollen Marslandschaft rumsteht. Es gibt auch Bilder. Ich sag mal so, falls du in deinem Freundeskreis die Person bist, die normalerweise Bilder macht und von der dann mal andere Leute Bilder machen, so ungefähr sieht das aus. Es ist eine große Landschaft und Ingenuity ist oben rechts in der Ecke ungefähr 2 Millimeter groß zu sehen.
Oh.
Ja, weißt du, wenn du dann, stell dir mal vor, du bist so ein Marsroboter und du möchtest dein Instagram-Profil pflegen und du machst immer nur so, weißt du, mit so einem Selfie-Stick Bilder von dir.
Deine Füße drauf, große Nase, ja.
Ja, genau, ist immer verzerrt und dann kommt endlich jemand, der von dir ein Bild machen kann und er verkackt es einfach richtig. Ja, aber sonst, also hier, ich bin nicht auf dieser schönen Sandhügel und hier drüben ist noch ein toller roter Stein, ist auch ein sehr, sehr exciting Profil, was er da wahrscheinlich hat. Ein Himmelsobjekt, ist es ein Himmelsobjekt? Ein technisches Objekt in unseren Himmelswelten, hat eine ganz besondere Technik, um ein Foto von sich selbst zu machen gehabt. Und zwar die Marssonde von China, Tianwen 1, die hat nämlich, die war alleine unterwegs oder ist alleine unterwegs, die hat ein kleines Kameragerät, einen Satelliten, ausgeworfen. Das hat dann aus einiger Entfernung Fotos von ihr gemacht und hat dann diese Fotos per Funk zurückgeschickt. Also die hat sich diese Lösung ausgedacht, damit sie nicht so dieses verzerrte Selfie-Stick-Bild macht.
Auswerfen ist im Weltall immer leichter als irgendwas ausfahren, was du wieder zurückholen musst. Das könnte ja dann verstauben oder irgendwie das Gelenk könnte kaputt sein und nachher geht ja gar nichts mehr. Aber stell dir mal vor, du wirfst die Kamera raus und dann landet die mit dem Objektiv im Dreck.
Das, ja, ungünstig. Aber diese Marssonde, die fliegt, glaube ich. Ich glaube, die fliegt. Die fährt nicht rum, sondern die fliegt. Also das heißt, die Winde können da bestimmt auch was anrichten, ja. Ist jetzt die Frage, kann es passieren, dass Perseverance einen Unfall baut und von der Klippe fährt, wie die Touristen, während er ein Selfie schießt?
Es passiert ja oft genug, dass die irgendwo stecken bleiben und man weiß nicht genau, was da jetzt los ist. Und es gibt ja auch genug, die wir rausgeschickt haben, genug Sonden, um irgendwo zu landen und dann stecken die da einfach fest. Und man denkt sich, ja gut, das waren jetzt halt x Milliarden Dollar dafür, dass er wahrscheinlich irgendwo mit dem Fuß in der Felsspalte hängt. Passiert.
Ja, absolut. Also wenn, kann ich mal empfehlen, sucht mal Objekte auf dem Mars, also menschliche Objekte auf dem Mars beispielsweise. Das ist eine ganze Liste und sehr, sehr viele davon haben den Vermerk unerfolgreich abgestürzt, Kontakt abgebrochen. Da läuft echt richtig viel schief.
Ich würde mir auch zweimal überlegen, ob ich das ganze Theater machen würde, nur für ein Selfie. Also wenn das Ding einen Kameraarm hat, dann reicht's doch, wenn es so ist, wenn da die Nase groß drauf ist. Also Stell dir mal vor. Ja.
Ist natürlich eine sehr menschliche Sicht da drauf.
Auch eine sehr egozentrische Sicht. Immer dieses ich mache heute kein Foto mehr von dem schönen, ich sage mal, Eiffelturm, sondern ich vor dem Eiffelturm. Ich mache kein Foto von, ich bin nicht auf einem Konzert, sondern ich mache ein Foto, wie ich auf dem Konzert bin. Und das ist, das überlebt sich vielleicht auch. Und ein paar Jahre später denkt man, ach, hätten wir lieber ein richtiges Messgerät mit dem auf den Mars geschickt als ein Selfie-Stick. Ich bin mal gespannt, wann die KI von Google auf die Idee kommt, sie braucht auch einen Instagram-Account. Und was
sie wohl posten würde.
Was für eine Seinskrise das auslöst, wenn sie sagt, jetzt möchte ich ein Selfie von mir machen und dann feststellt, kacke, ich bin nur ein Programm.
Wie sieht eine KI aus?
Wie sehe ich aus?
Das war eine sehr ernsthafte These heute.
Ich hoffe, es hört überhaupt noch jemand zu. Unter den 5 Leuten, die den Schluss noch mitgekriegt haben, schreibt uns doch mal, dass wir wissen, dass es euch gibt. Die Nummer steht in den Shownotes.
Oh je, ja. Auf jeden Fall, wenn ihr vielleicht unterhaltsamere Themen habt, wenn euch was über den Weg läuft, ne, unsere hier WhatsApp-Nummer ist immer offen für Vorschläge, unsere E-Mail-Adresse auch.
Die ist auch offen für Vorschläge.
Unsere KI-E-Mail-Adresse.
faktab@swr2.de. Wir freuen uns über eure Nachrichten, aber Selfies müssen nicht sein. Ja, ich meine fürs Klima, Fotos durch die Gegend schicken. Der Stromverbrauch. Ja, müssen wir rausschneiden. Natürlich möchte ich sehr gerne wissen, wie die Leute aussehen, die uns zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann, ciao.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee: Christoph König.